Ich finde es super, dass wir hier zusammen sind, dass ihr euch den Tag freigenommen habt, um dass wir miteinander bewegen, wie was so in Gottes Wort von Gebet steht. Und ich vertraue einfach dem Herrn, dass das in uns echt das Wort in uns das erschafft, was drin steht. Weil wir selber können uns ja 10-mal Mühe geben. Das Wort Gottes soll das in uns erzeugen und erschaffen, was da steht. Das ist mein Wunsch, mein Vertrauen. Das ist aber auch ein bisschen meine Erfahrung, dass wenn ich mit einem bestimmten Wort längere Zeit umgehe, dass es anfängt, das langsam in mir zu erschaffen, was drin steht. Was vorne da, dann gibt es was in mir, was es vorneweg nicht gegeben hat. Es gibt so einen Grundsatz, dass das Wort Gottes das erschafft, wovon es spricht. Darum bin ich irgendwie auch ermutigt. Der Kai hat mich auch nochmal ermutigt, einfach mit dem Wort, das Wort auch weiter vom Gebet weiter auszuteilen und auch selber zuzuhören. Wir können einfach darauf vertrauen, dass das Wort Gottes, was von Gebet spricht, diese Fähigkeit zu beten in uns baut, erschafft und stärkt. Weil ich denke, es ist niemand hier, der denkt, dass Gebet eine Nebensache ist. Niemand würde sich einen Tag lang Zeit nehmen, sich da Sachen anzuhören, da denken würde, dass Gebet eine Nebensache ist. Ne? Denke ich mal. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir alle das auf dem Herzen haben und da danach suchen und ausstrecken, einfach da drin zu wachsen. Und das ist jetzt nicht irgendwie nur so geredet, mir geht es echt auch so, ich will da auch weiter wachsen. Es gibt noch so viel zu entdecken, wie wir beten können. Ne? Es ist geschrieben im Jakobus, Elia war ein Mensch mit Gemütsbewegungen wie wir. Also den ging es wie uns, auch gefühlsmäßig. Und er betete ein Gebet, dass es 3 Jahre nicht regnen sollte. Und es regnete nicht 3 Jahre lang. Und dann betete er wieder und dann kam der Regen. Nicht gleich sofort, ganz oft hat er seinen Diener geschickt auf den Karmelberg, guck mal, ob sich was tut. Er sagt, nee, nix, blauer Himmel über dem Meer, keine Chance. Wieder hingeschickt. Soweit ich gucken kann, blauer Himmel, wie die letzten 3 Jahre. Und wieder. Immer wieder hat er den Diener ausgeschickt. Wir waren ja fast oben auf den Bergrücken. Wer war denn von euch schon mal in Israel auf dem Karmel? Genau. Das ist so ein Bergrücken am Meer. Und wenn man da oben steht, kann man wirklich raus aufs Mittelmeer schauen. Und immer wieder hat er den geschickt. Und er sagt, ich sehe eine Wolke hinten über dem Meer, so groß wie eine Hand. Also ein Mini-Wölkchen. Dann sagt er, jetzt aber Stress. Gleich regnet es, gleich gießt es. Spann an, geh runter, sagt dem König, Ahab, er soll losfahren, sonst regnet es ihn ein unterwegs. Und dieser Elia, von dem steht er, war ein Mensch wie wir. Und diese Reichweite im Gebet habe ich nicht. So. Und auch viele Stufen vorher noch nicht. Es gibt also für mich Wege zu gehen, im Gebet zu wachsen und zu entdecken, wie will Jesus Gebet haben, die Beziehung mit ihm pflegen und aber auch ja, einfach auch eine Reichweite im Gebet zu erlangen. Sowohl für uns individuell gibt es da Wege zu wachsen und auch für uns als Gemeinden und als Gemeinschaften. Und soweit ich das jetzt so ungefähr mitbekommen habe, leben wir alle irgendwie in Gemeinden oder Gemeinschaften. Lebt jemand komplett alleine, ohne in eine verbindliche Beziehung mit Geschwistern? So, sein Leben mit Jesus, das wäre mal noch interessant. Gibt's ja auch. Wirklich, manche Leute sind da eine Weile auch am Suchen, um zu gucken, wo es weitergeht, wo es eine Gemeinschaft, wo Gott mich dazu baut. Okay. Und es gibt ja auch für uns als Gemeinschaften noch viele Dinge, die Gott durch uns erreichen will. Darum lohnt es sich immer, Ausblick zu halten, dass wir im Gebet wachsen, dass wir da zunehmen. Ich möchte einfach mal so als Zwischenermutigung ein paar Verheißungen aus Gottes Wort vorlesen. Und 1, 2 werden wir auch gemeinsam proklamieren dann. Ich fange mal an mit Johannes 14. Johannes 14, Vers 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Johannes 16, Vers 23 und 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Psalm 65, Vers 3. Hörer des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Da steht, das ist eine Bezeichnung Gottes, ein Name Gottes, Hörer des Gebetes. Wie steht das mal in einer anderen Übersetzung? Seid mal so gut und lest mal jemand vor, der eine andere Übersetzung hat. Psalm 65, Vers 3. Wer hat zum Beispiel die Schlachter 2000 oder Neues Leben oder was auch immer? NGÜ. Ja, lest mal bitte. Ja, zu dir, der Gebete erhört, werden alle Menschen kommen. Gibt es noch einen anderen Ausdruck dafür, für diesen Vers? Hat jemand Schlachter 2000? Oder eine Lutherbibel? Oder?
Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir.
Okay. Oder eine, was gibt es noch so? Neue evangelistische Übersetzung, hat die jemand?
Ja. Du erhörst Gebet, darum kommt alles zu dir.
Okay. Also nochmal, Hörer des Gebets, zu dir wird alles Fleisch kommen. Irgendwie hat es so zu mir gesprochen, dass das eine Bezeichnung von Gott ist, eine Eigenschaft, Hörer des Gebetes. So eine Charakteristik, was für ihn typisch ist. Er ist ein Hörer des Gebetes. Dann Lukas 11. Warte mal, Entschuldigung. Du erhörst Gebet, ja. Gut, an der Stelle gefällt mir der Elberfelder am besten. Aber das ist jetzt egal. Das ist ja mal so und mal so. Aber typisch für Gott ist, dass er ein Hörer des Gebetes ist. Das ist was richtig Typisches für ihn. Deswegen steht es so da. Dann Lukas 11 nochmal. Hätte ich schon mal einen Vers hinschreiben können, dann würde ich ihn auch gleich finden. Und zwar, genau, Lukas 11. Oh, das ist gut. Lukas 11, wollen wir mal schauen noch. Dann zunächst lehrt Jesus seine Jünger beten und gibt ihnen eine Gebetsanleitung, zu welchen Themen sie beten. Wir haben daraus das Vaterunser als Gebetsritual gemacht, aber es ist eine Anleitung, welche Gebetsthemen die Jünger beten sollen. Mal gucken, ob wir da noch im Laufe des Wochenendes dazukommen, als das auch nochmal durchzugehen. Und dann bekräftigt er das nochmal und sagt, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. So herrlich aus dem Leben gegriffen, die Kinder sind im Bett, ne? Ja, nicht rühren, dass sie nicht aufwachen, endlich ist Ruhe. Und dann, ja, so herrlich. Und dann sagt Jesus, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden, denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wen von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und er wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben oder auch, wenn er um ein Ei bäte, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Also hier ist eine echte Ermutigung, Gott überhaupt zu bitten. Und als Antwort auch für viele, die sagen, ja, woher will ich wissen, dass das Beten in Sprachen wirklich von Gott ist? Wenn es jemand ist, der sein Leben unter Jesu Herrschaft gegeben hat, der gesagt hat, Jesus regiert über meinem Leben, der von seiner Sünde umgekehrt ist und um Vergebung gebeten hat, wenn so ein Mensch um den Heiligen Geist bittet und dann in anderen Sprachen betet, dann ist das immer und zu 100% vom Heiligen Geist. Und das ist wirklich ein Wort, was man auch den Zweifeln, die einen selbst manchmal oder die andere Leute beschleichen, entgegensetzen kann und auch muss. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, Jesus schmeichelt auch nicht, ne? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Also dort macht es Jesus so mit noch mehreren Beispielen. Gibt es doch nicht einen Skorpion, wenn du um ein Ei gebettet wirst. Ist doch klar. Selbst wir Bösen machen sowas nicht. Wie viel mehr wird Gott, der nur gut ist, nur den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Lukas 11, ab Vers 10. So, und jetzt wollen wir nochmal eine gemeinsame Proklamation machen. Johannes 16. Und zwar den zweiten Teil vom Vers 23 und dann den zweiten Teil vom Vers 24. Ich lese es nochmal im Zusammenhang, dann lesen wir es, sagen wir es Einfachheit halber nach der Elberfelder Übersetzung, sage ich immer einen Satz vor und dann stehen wir gemeinsam auf und proklamieren das gute und richtige Wort Gottes. Verkünden das, diese Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. So, jetzt lasst uns mal zusammen aufstehen. Zweiter Teil vom Vers 23 und zweiter Teil vom Vers 24. Einfach aneinander gesetzt. So, okay, sind wir startklar? Wir machen eine Verkündigung von Gottes Wahrheit. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nochmal zusammen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben, wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei, damit eure Freude völlig sei. Ja. Jesus gibt uns Freude im Gebet. Gut, danke, das war gut. Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes aussprechen, weil das ist das A und O in der ganzen Sache. So, jetzt haben wir hier den Karl. Heißt jemand unter uns Karl? Haben wir ein Stück gehabt. Der Karl ist ein Mensch, der lebt unter dem Himmel. Hier ist der Himmel. Lebt er auf der Erde. Und kniet nieder zum Gebet. Oh, jetzt wird's schwierig. So, irgendwie so. Bestimmt falsch. Und auch zu klein. Kai, kannst du das besser? Sieben. Ich hab's erklärt, danke. Es ist also der Karl, der kniet nieder zum Gebet. Und da hat er hier, das muss man jetzt ein bisschen vergrößern, hat dieser Karl hier eine Liste mit Gebetsanliegen. Und diese Liste schickt er zu Gott in den Himmel. Jetzt kommt wieder diese Schwierigkeit, Gott darzustellen. Machen wir mal den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Ne, wollen wir sagen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. So, also er sagt Gott, der Karl, bitte heile diese Person und Herr, du siehst auch, dass mein Kind heute Hilfe in der Schule braucht und dann wünsche ich mir noch, dass ich für meinen Urlaub genug Geld habe, weil wir wollen als Familie fortfahren, dann lass uns auch wirklich Liebe haben untereinander in der Gemeinde und dann sagt er noch, ich habe Streit mit den Arbeitskollegen, hilf da bitte. Und dann sagt er noch, was könnte ihm noch einfallen? Sagt ihr mal ein Beispiel. Mir fällt keins mehr ein. Dann ist schon Schluss. Dann hat er noch einen Punkt. Dann sagt er Amen. Und ist fertig. Das hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Ah, ihm fällt noch ein, ich danke dir, dass ich gesund bin. Noch, sagte noch, hatte vielleicht am Anfang gesagt, hat noch den Herrn für was gedankt. Und dann ist er fertig. Und dann liest er in der Bibel, betet unablässig und wacht zu jeder Zeit im Gebet, mit Gebet und Flehen zu jeder Zeit und immer. Und dann liest er in der Bibel, dass die, als der Petrus im Gefängnis war, da beteten die bis in die Nacht, die ganzen Freunde von Petrus in dem Haus. Und er sagt, wie das bloß gehen soll. Und das, ich denke, das geht uns manchmal so. Auch in der Gebetsgemeinschaft. Dass wir an einem Punkt sind, dass wir sagen, wir haben dem Herrn eigentlich alles gesagt, was uns eingefallen ist. Und nun ist Schluss. Da können wir alles nochmal wiederholen. Aber spätestens nach der ersten Wiederholung merken wir dann, es wird dann langweilig. Das wollen wir nicht. Uns fehlt, also mir fehlt oft die Fantasie, was zu beten ist. Und da ist aus dieser Gebetsanleitung von Jesus heraus, was wir alles Vater unser nennen, gibt es diese Passage, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. So, also der Wille Gottes ist im Himmel bekannt. In seinem Reich, dort wo er uneingeschränkt herrscht, ist der Wille Gottes bekannt. Und der muss irgendwie auf die Erde. Und ob diese Liste mit dem Willen Gottes übereinstimmt, das kann sein, muss aber nicht. Und jetzt passiert was, wenn wir zum Beispiel in Sprachen beten. Dann betet der Heilige Geist entsprechend dem Willen Gottes in uns. Und das, was er für nötig sieht, was Gott bei uns sieht. Und dann kommt von Gott Offenbarung über seinen Willen zu uns. Und dann merken wir plötzlich, ja Herr, dann kriegen wir plötzlich hier an diesen Punkten Licht. Erstens verlängert sich diese grüne Liste von Dank, von Dankesagen um viele Punkte. Und dann bekommen wir eine Sicht über den Willen Gottes in der Gemeinde. Und dann fangen wir an zu beten, Herr, ich glaube, dass du unter uns wohnen willst. Ich bete darum, dass du dir Raum machst in unseren Herzen. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, bitte ich dich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass du durch mich in unserer Gemeinde, in unserer Mitte wohnst. Und so beginnt ein Kreislauf. Er betet wieder und es kommt wieder mehr Offenbarung über den Willen Gottes. Und wenn dieser Kreislauf einmal in Gang ist, dann will man nicht mehr aufhören mit Beten. Und wie das der Kai heute schon mal gesagt hat, es gibt einen Abschnitt von Mühe, dass man sich hinkniet und also mir persönlich hilft es da einfach eine Weile in Sprachen zu beten. Ohne dem komme ich da manchmal nicht über die Schwelle und in diesen Kreislauf, dass ich eine Idee bekomme, nicht unbedingt, dass der Herr spricht, mein Wille ist, du sollst morgen an die Straßenecke gehen bei dem grünen Haus, dort triffst du einen Mann mit einem blauen Anzug und zu dem sollst du das sagen. Sowas gibt's auch. Das ist auch total spannend. Aber das Allgemeine, dass wir Informationen über den Willen Gottes bekommen, ist mehr, dass wir eine Idee über seine Denkweise haben. Und dass wir eine Idee über seine Perspektive haben für eine Sache. Dass wir eine Idee bekommen, wo will Gott hin? Auch wenn wir für jemanden persönlich Fürbitte tun. Wir bekommen eine Idee, was Gott für eine Perspektive für die Person hat. Und fangen an, aus der Perspektive, die uns Gott offenbart hat, zu beten. Also, der Schlüssel zu einem lebendigen Gebet, habe ich mal so zusammengefasst, Gebet ist nicht dazu da, dass wir Gott vermitteln, was wir wollen, sondern dass Gott uns vermittelt, was er will. Das beten wir dann, damit er gewissermaßen die Legitimation hat, es zu tun. Man kann lange darüber philosophieren, warum Gott nicht sowieso tut, was er möchte. Solche Fragen bekommt man ja auch von Leuten, die so auf dem Weg Richtung Glauben sind, oft gestellt. Warum, wenn Gott allmächtig ist, warum tut er dann nicht, was ihm gefällt? Warum passiert so viel Mist? Er könnte doch tun, was ihm gefällt. Ich sag mal, das bleibt einfach mal sein Geheimnis. Natürlich kann man mit der Erklärung kommen, wir haben einen freien Willen und Gott will ein freiwilliges Gegenüber und kein gezwungenes. Ne? Solche Sachen, das stimmt auf jeden Fall von der Schöpfung her. Und es bleibt aber auch ein Geheimnis. Aber eine Sache, wo ich eine Begründung geben kann, ist, Gott hat uns zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt. Und wenn Gott ohne unsere Beteiligung alles tun würde, was ihm gefällt, wo kommt dann die Gemeinschaft vor? Gott hat uns wirklich bestimmt, dass er in Gemeinschaft mit uns seinen Willen tut. Und darum brauchen wir so eine Verknüpfung mit seinen Ideen, wenn wir beten. Wofür wir ihn ehren, wofür wir danken, wofür wir beten. Und dann setzt er den Kreislauf in Gang, dass wir von seinem Willen empfangen und entsprechend seines Willens beten. Und Gebete, die in hundertprozentiger Übereinstimmung mit Gottes Willen sind, werden auch 100% erhört. So steht es im Wort. Und ich glaube das. Und ich weiß, gerade in Bezug auf Gesundheit oder langwierige Probleme, beten Leute treu. Und es passiert zumindest vordergründig nichts. Und darauf habe ich keine Antwort. Das ist etwas, was irgendwie im Verborgenen ist, was auch geheim ist. Aber was offenbart ist, das ist, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes beten, wird er uns erhören. Es gibt Situationen, die kann ich nicht verstehen. Aber ich weiß ganz 100%, dass Gott immer treu ist, dass er immer gut ist und dass er immer für unser Leben gute Absichten hat, wie auch immer die Situation aussehen mag. Und ich habe immer Glauben dafür, dass Gott antwortet, wenn wir zu ihm rufen. So hat er es geschrieben in seinem Wort. Und der Heilige Geist ist derjenige, der diese Aufgabe hat, diesen Kreislauf in Gang zu setzen, weil er ist Jesu Ersatz, Jesu Stellvertreter hier bei uns. Und er gibt uns die Offenbarungen aus Gottes Willen. Es steht in, ich weiß nicht genau, ob im Römer oder im Korintherbrief, steht, der Heilige Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Weiß jemand die Bibelstelle? Nee, ne? Schade. Na, macht nichts. Ist nicht schlimm. Es steht auf jeden Fall definitiv so geschrieben. Und weil der Heilige Geist derjenige ist, der alles erforscht, und weil Gott mal Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich weggehe, damit ich den Heiligen Geist senden kann, ist der Heilige Geist derjenige, der das, was im Herzen Gottes ist, die Vorstellungen, die Ideen und den Willen Gottes uns offenbart und daraufhin beten wir dann im Willen Gottes. Ja, gerne. 1. Korinther 2, Vers 10. Da steht das, genau. Also Gebet ist grundsätzlich nicht, dass wir Gott vermitteln, was wir wollen, sondern dass wir eine Idee von seinem Willen, von seiner Sicht und von seiner Perspektive haben und aus dieser Perspektive heraus beten. Und das braucht so eine Zeit, dass man sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat. Das braucht eine Zeit von Beten im Geist, in den anderen Sprachen. Das braucht manchmal einen Prozess, bis dieser Kreislauf in Gang kommt. Und wenn das einmal im Gang ist, dann beten wir kühn. Und das trifft genauso auch auf Beten in Gemeinschaft zu. Das ist dann das heute Nachmittag zum Abend hin das Hauptthema, was wir dazu beitragen können, dass auch in einer Gemeinschaft von Leuten, die beten, dieser Kreislauf in Gang kommt. Mehrere Kreisläufe gleichzeitig und es gibt noch eine viel mehr Offenbarung im Gebet und das macht dann noch mehr Spaß. Das ist wirklich das Tagesziel, dass wir eine Freude dabei haben, wenn wir zusammenkommen zum Beten. Wenn jemand sagt, lass uns doch mal für eine Stunde zum Beten treffen, dass das sagt, oh ja, cool, wirklich, das ist das Beste, was wir machen können. Dass das eine ehrliche Überzeugung in unserem Herzen wird, in Aussicht und auch in Erfahrung, das ist das Tagesziel, sozusagen. Gut. Und nun ähnelt, ist ja nicht ein Gebet gleich wie das andere. Es gibt verschiedene Arten von Gebet, so verschiedene Gebetsschwerpunkte. Das eine ist eben wirklich, wir danken dem Herrn. Was anderes ist, wir beten ihn an. Was anderes ist, wir tun Fürbitte. Wir setzen uns wie Priester vor Gott für etwas ein, dass etwas geschieht. Was anderes ist, was wir schon erwähnt haben, das Beten im Geist. Und dann so eine Art, so eine Mischung aus Gebet und Handeln ist der geistliche Kampf. Geistlicher Kampf ist so eine Mischung aus Anbetung und in Autorität handeln den Mächten der Finsternis gegenüber. Es gibt noch mehr Arten von Gebet. Derek Prince bezeichnet auch in bestimmten Situationen, Derek Prince ist ein bekannter Bibellehrer unter uns, Bestimmt, ne? Er bezeichnet in bestimmten Situationen auch Verfluchen als eine Art von Gebet. Darauf gehe ich heute nicht ein. Es kommt beim geistlichen Kampf unter Umständen vor, dass Werke der Finsternis verflucht werden, dass der Fluch Gottes darüber ausgesprochen wird. Wir wollen uns mit ein paar so Schwerpunkten, Arten von Gebet beschäftigen. Das ist nicht so, dass man sagt, das ist ganz genau voneinander abgegrenzt. Dank und Anbetung geht ineinander über. Oder Fürbitte und geistlicher Kampf kann ineinander übergehen. Beten im Geist kann zwischendurch wieder mal so eine Zeit sein, wo wir unseren Kontakt mit dem Willen Gottes auffrischen lassen und dann wieder in Dank oder in Fürbitte gehen. Aber für das Ziel, dass wir praktisch in eine Harmonie kommen, wenn wir gemeinsam beten, ist es wichtig, dass wir zumindest ein bisschen eine Idee haben, es gibt so Schwerpunkte, die nicht alles, wo nicht alles eins ist. Und eine weitere Unterscheidung ist auch eben, wie ich heute, glaube ich, schon mal gesagt habe, unser persönliches Gebet und unser gemeinschaftliches Gebet hat verschiedene Charakteristiken. Unser gemeinschaftliches Gebet, da braucht es, dass wir eine Zeit lang in einem Thema bleiben. Das werden wir nachher nochmal schön verdeutlichen. Ich will mal noch ein paar Gedanken zu den verschiedenen Arten von Gebet sagen. Und allen voran Anbetung. Eigentlich wollte die Annegret Baumann noch mitfahren in unserem Team. Und sie kann richtig gut anbeten. Und sie kann auch richtig gut über Anbetung erklären. Die hat es aber von der Kraft her und von der Arbeit her leider nicht geschafft, da mitfahren zu können. Darum mache ich das mal ein bisschen in abgespeckter Form. Aber Anbetung ist das, wo sich alles um Gott dreht. Anbetung ist eine Form des Gebetes, wo weder wir vorkommen, noch Anliegen. Anbetung ist, Annegret hat es mal so bezeichnet, ist die höchste Form und die effektivste Form von geistlichem Kampf. Und das wollen wir uns auch mit ein paar Bibelstellen noch anschauen, dass geistlicher Kampf und Anbetung total miteinander verknüpft sind. Aber bei Anbetung, wir brauchen alle ihre Fantasie, um sich Gott vorzustellen. Bitten den Heiligen Geist, dass er Offenbarung gibt, wie Gott ist. Oft kommt man über den Weg von Dankesorgen und von Lobpreis dahin, Gott anzubeten. Aber ich will es trotzdem voranstehen, weil Jesus in dem Gebet, in seiner Gebetsanleitung auch anfängt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das ist so der erste Schritt, den er im Gebet erklärt, der erste Schritt, den wir gehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und dein Reich komme. Das heißt, wir stellen uns vor, wie Gott ist, wie sein Charakter ist und wie und wer er als Person ist. Eine Bibelstelle dazu aus dieser Begebenheit, dass Jesus vom Teufel versucht wird. Er antwortet im Lukas Kapitel 4 im Vers 8. Und Jesus antwortete ihm, dem Satan, und sprach: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein beten. Oder eine andere Bibelstelle aus dem Johannesevangelium: Die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Oder Gott sucht solche, die ihn anbeten. Der ganze Kampf Satans, er ringt darum, Anbetung zu bekommen. Wir sehen das hier bei der Versuchung von Jesus, als er sagt: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wem immer ich will, gebe ich sie. Hier sehen wir gleich wieder mal ein Musterbeispiel, ein Beweis dafür, dass der Satan ein Lügner ist von Anfang an. Er lügt die Taschen voll. Er sagt: Mir ist alle Macht gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Es ist gelogen, eine glatte Lüge. Aber Jesus sagt nicht nur, du bist ein Lügner, sondern er antwortet, es steht geschrieben. Ich denke, morgen Vormittag wird es der Schwerpunkt sein, dass wir das Wort Gottes kennen und im Gebet mit dem Wort Gottes umgehen. Das scheint uns so, als ist das morgen Vormittag so der Schwerpunkt, wie wir auch das Wort Gottes verwenden können im Gebet. Jesus macht es uns vor. Er sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Darum ist Anbetung, sowohl in unseren persönlichen Gebetszeiten, als auch wenn wir als Gemeinschaft beten, ist das oberste Ding. Und nach einer Zeit von Danken sollten wir uns Zeit nehmen, den Herrn anzubeten. bevor wir mit unseren Anliegen zu Gott kommen. Denn während wir ihn angebetet haben, wächst in uns wieder neu die Offenbarung, wer er ist. Und daher auch der Glauben für unsere Gebete, die wir dann beten. Aus einer Zeit von Anbetung heraus Befehle zu geben im geistlichen Kampf, das hat Autorität, weil sie sich in unserem Herzen dann, wenn wir das selber glauben, was wir sagen, weil wir ihn angeguckt haben. Und das sind so Gebetsthemen, da geht es um seine Größe, da geht es um seine Liebe, da geht es um seine Gerechtigkeit, da geht es um die Schönheit dessen, der er ist, von seinem Charakter, da geht es um die Vollkommenheit, da geht es darum, dass er Macht hat, da geht es darum, dass er voller Weisheit ist, da geht es darum, dass er die Wahrheit ist, da geht es darum, dass er treu ist, da geht es darum, dass er erstaunlich ist, dass er der Herr der Herren ist. Und wenn wir da zusammenkommen und über die Eigenschaften Gottes nachsinnen, dann inspiriert uns das gegenseitig, wenn er sagt, Mensch, Herr, ich finde das so stark, deine Treue. Und jemand sagt, ja, und deine Wahrheit. Und so inspiriert der Heilige Geist uns persönlich über das, was wir sprechen, über und auch direkt. Noch zum Thema Anbetung, im Zusammenhang auch mit geistlichem Kampf, der Psalm 9, Vers 1 bis 4. Ich will dich preisen, Herr, mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten. In dir will ich mich freuen und jauchzen, will deinen Namen besingen, du Höchster. Ich will deinen Namen besingen, du Höchster. Während meine Feinde zurückweichen, stürzen und umkommen vor deinem Angesicht. Während wir den Namen Gottes besingen, der Name Gottes heißt, entspricht dem Charakter Gottes. Oder man sagt ja von uns auch, man hat einen gewissen Ruf. Derjenige hat den Ruf, dass er sich zum Beispiel mit Musiktechnik sehr gut auskennt. Oder jemand anders hat den Ruf, handwerklich sehr geschickt zu sein. Und die verschiedenen Namen Gottes in der Bibel, die sind der Ruf, den Gott hat in der geistlichen Welt. Und wenn wir das aussprechen und bekannt geben, dann weichen die Feinde zurück. Also Anbetung ist, es dreht sich alles um ihn. Und darum tobt total der Kampf auch in unserem Alltag. Wer bekommt die höchste Aufmerksamkeit? Unsere Sorge, unsere Arbeit, unsere Müdigkeit, unsere Trägheit auch manchmal oder unsere Langeweile oder einfach unser wirklich vollkommen am Limit arbeiten zu müssen. Was bekommt die höchste Aufmerksamkeit? Und der Kampf geht darum, dass es immer und immer Gott bekommt. In jeder Situation soll er die höchste Aufmerksamkeit haben. Wir beten an. So, eine andere Form von Gebet ist, dass wir ihm danken. Und das ist eigentlich, sage ich mal, der Einstieg. Auch in einer Gebetsrunde, auch wenn wir als Älteste zusammenkommen zum Beten, es ist extrem selten, dass wir nicht doch uns eine Zeit nehmen und dem Herrn danken für das, was gut ist, was er Gutes gemacht hat. Und dass wir dann ein Stück Zeit nehmen, ihn natürlich auch mit Liedern zu preisen. Der Axel kann super Piano spielen. Und wenn wir kein Piano haben, spielt der Frank Gitarre. Und wir nehmen uns eine Zeit, den Gott zu preisen und anzubeten und ihm zu danken. Und das ist nicht ein Ritual, damit man irgendwie eine Zeit rumgebracht hat, sondern in der Bibel steht ja, wer Lob opfert, der bahnt einen Weg. Und dem Herrn danken ist auch ein Verfahren neben dem Beten im Geist, dass wir in diesen Kreislauf kommen, zu den Willen Gottes sehen und einfach von ihm inspiriert sind. Und dass wir lesen es ja im Epheser, genau, vielen Dank, Epheser 5, Vers 20, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und das brauchen wir. Und es gibt immer dem Herrn Grund zu danken. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, hatten sie von den äußeren Umständen her wirklich keinen Grund, den Herrn zu loben. Sie haben ihn aber mit lauter Stimme gelobt. Ich denke mal über die Tatsache, wer er ist, dass auch Loben und Anbetung so miteinander verknüpft. Es gibt also zumindest den Grund, Gott zu loben für die Tatsache, wer er ist, weil er sich niemals ändert, weil er immer der gleiche bleibt, der gleiche gute Gott. Und dann gibt es natürlich, glaube ich, wenn wir wirklich realistisch nachdenken, jede Menge Grund zu danken. Und wenn wir anfangen, dass wir für die ganz einfachen, selbstverständlichen Dinge Gott danken, wie die kleinen Kinder, dann bereitet das den Weg in unserem Herzen, dass wir wirklich in Anbetung kommen und auch richtig in die Gebetszeit reinkommen. Mal ein Beispiel von den Gebeten des Paulus. Das ist mal vielleicht ein oder zwei Verse nur davon. Mal im Philipperbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit, in jedem meiner Gebete. Wenn wir mit Dankbarkeit in ein Gebet einsteigen, bereitet es auch den Weg in der richtigen Weise, mit der richtigen Perspektive für jemanden oder für eine Gemeinde oder für eine Situation zu beten. Also, Paulus hat in Philippern schon einige Zeit, einige Dinge mitzugeben, die Veränderung brauchen. Es hindert ihn aber nicht daran, zunächst Gott zu danken. Oder noch ein Beispiel, 1. Thessalonicher 1, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Also es gibt auch, wenn wir für Menschen oder für eine Gruppe von Menschen beten, beginnen wir zu danken für das, was Gott getan hat. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und dieser Ort zu beten hat richtig Kraft. Und aus dieser Ort zu beten kommen auch glaubensvolle Gebete, die den Weg bahnen, dass andere Menschen Veränderung erfahren, wenn wir aus der Perspektive Gottes heraus beten. Und wenn wir nicht für Menschen danken können dem Herrn, dann haben wir auch kein legitimes Recht, für sie zu beten, weil dann die Gefahr, dass wir verurteilend beten, recht groß ist. Also immer zuerst danken wir dem Herrn. Und wenn wir als Gemeinschaft zusammenkommen, wir beten ihn an, wir schauen ihn an, wie er ist, wer er ist. Dann gibt es ja den Vers in der Bibel, ich will das aufs Erste geschehen, bitten, Gebete, Fürbitten für die Regierungen und für alle anderen auch. Also dieser ganze Bereich, wir tun Fürbitte. Und Fürbitte tun oder in Fürbitte für eine Sache einstehen, das ist das, was die Bibel als Priesterdienst bezeichnet. Die Priester waren früher die Menschen, die zwischen dem Volk und Gott vermittelt haben. Dieser Vermittler ist Jesus. Und trotzdem sind wir eine Priesterschaft Gottes. Wir bringen die Ideen Gottes, empfangen die und bringen sie durch unser Gebet zur Auswirkung. Und bei Fürbitte ist ein bisschen was zu beachten. Und zwar möchte ich mit euch mal Kolosser Kapitel 4, Vers 12 bis 13 aufschlagen. Ach, fangen wir mal mit dem Vers 2 an. Kolosser 4, Abvers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Hier haben wir es wieder. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu reden und so weiter. Also, Gott hat beschlossen, dass er die Dinge nicht automatisch tut, sondern er will, dass darum gebetet wird. Und Paulus wusste das auch und hat gesagt, betet für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes aufmacht. Dass wir für Dinge beten, damit sie geschehen, ist absolut notwendig, weil Gott Dinge einfach nicht tut ohne unser Gebet. Und es ist sein eigenes Geheimnis, warum er das so tut, aber wir tun gut daran, dass wir das zur Kenntnis nehmen und uns dementsprechend halt verhalten. Wacht darin mit Danksagung. Süß, wenn so ein Kind schläft, ne? Herrlich. Das ist echt klasse. Ein Frieden, ein Segen. Schön. Sehr schön. Und dann im Kolosser 4, ab Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Und Jetzt steht der Inhalt von seinem Ringen, dass er vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Und hieraus sehen wir, Fürbitte geht darum, dass sie vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen. Also Fürbitte nährt sich aus dem Willen Gottes für Situationen oder für Menschen. Daraus ernährt sich die Fürbitte. Und das hat der Epaphras getan. Er hat alle Zeit vor Gott darum gerungen. Und Ringen ist Ringen. Fürbitte hat auch manchmal was mit Anstrengung zu tun. Dass man immer und immer wieder den Willen Gottes zu ihm bringt, darum betet, dass er durchkommt, dass er geschieht und nicht damit aufhört. Wir werden uns heute noch eine Zeit nehmen, ich denke heute am Abend, wo wir einfach uns auch Gebetserhörungen einander mitteilen, wo Gott Gebete erhört hat und auch die manchmal eine lange Strecke gebraucht haben. Aber es ist wichtig, dass wir bei Fürbitte nicht unsere Idee über Menschen versuchen hineinzubeten, sondern dass wir die Idee Gottes haben. Das braucht da so eine gereinigte Idee. Es gibt, da werde ich nachher nochmal drauf kommen, eine Art zu beten, die nenne ich seelische Gebete. Seelische Gebete, da hat ein Mensch einen rein menschlichen Wunsch, dass etwas mit einem anderen Mensch geschieht. Und wenn er das betet, setzt er geistliche Kräfte frei, die sogar bis hin zu dämonisch gehen können. Davor warnt uns das Wort Gottes. Und eine reine Fürbitte, die von Gott erhört wird und die bewirkt, wozu sie von Gott gedacht ist, die ist aus dem reinen Willen Gottes, aus dem reinen, aus dem gereinigten, aus dem lauteren, also aus reinen Motiven, aus den reinen, rein motivierten Gedanken Gottes inspiriert. Und er betet alle Zeit der Epaphras und ringt in den Gebeten, dass die Gemeinden in Laodicea und in Kolosse und in Hierapolis völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen. Und ich glaube, er hat auch Inspiration, was der verschiedenartige Wille Gottes ist. Wenn wir darum beten, dass Gott Menschen korrigiert, in die richtige Richtung bringt oder auch uns selbst korrigiert, dann brauchen wir eine Vorstellung davon, wie denn Gottes gute Sicht von der Perspektive ist, der Person oder der Gruppe meines eigenen Lebens. Und aus dieser Perspektive beten wir und sagen, Herr, ich danke dir, dass du die Gemeinschaft, zum Beispiel jetzt mal, wenn ich beten würde, für euch als Beispiel, würde ich sagen, die Gemeinschaft in Mörfelden oder die sich dort trifft, ist von dir dazu bestimmt, dass sie eine verbindliche Gruppe ist, die Offenbarung von dir hat, durch die du deinen Segen in die Gegend fließen lässt, wo du in ihrer Mitte wohnst und wo sich durch sie fortpflanzt, dass eine Gemeinschaft ein Wohnort für Gott ist. Oder wenn ich das für die Gemeinde oder für den Kreis in Darmstadt beten würde oder woanders. Dass wir den Willen Gottes für Gemeinde, für Gemeinschaften, den wir im Wort sehen, dass wir das beten. Das macht uns frei davon, eigene Vorstellungen zu manipulieren durch Gebet. Ja, im 1. Timotheus 4, Vers 1 steht das: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Also Fürbitte ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst, der Priesterdienst, den wir tun sollen, den Gott braucht, um das umzusetzen, was in seinem Willen im Himmel beschlossen ist. Dann eine andere Art von Gebet ist Beten im Geist. Da haben wir uns heute schon mal damit beschäftigt. Im Epheser 6, Vers 18, da hat, glaube ich, der Hans-Jürgen gestern auch schon damit angefangen. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also wir sind wirklich aufgefordert, dass wir zu jeder Zeit beten. Und Beten im Geist schließt auf jeden Fall das Beten in Sprachen mit ein. Also ich möchte es nochmal betonen, das Beten in Sprachen an seinem richtigen Platz kann man gar nicht genug machen. Es wäre falsch, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und anstatt das Wort Gottes vorzulesen, in Sprachen reden würde. Das hat Paulus gesagt. Das macht keinen Sinn, wenn ich jetzt zu euch komme und stelle mich hin und rede in Sprachen, das ist süß, aber das nützt euch nichts. Ich will lieber ein paar Worte verständlich reden. Oder er sagt, nacheinander, wegen dem Auslegen. Aber er sagt auch, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Das heißt, so viel wir in Sprachen beten, auch nur im richtigen Kontext in Sprachen beten, wir können es nicht übertreiben. Wenn wir in unserem Gebetskämmerchen sind, jeder in seinem Wald oder eben in seinem Raum zu Hause, wo man ungestört sein kann, wenn wir da in Sprachen beten, eine halbe Stunde, das ist keine Zeitverschwendung. Weil wir dadurch Dinge beten, auf die wir mit unseren Gedanken nicht kommen, die aber dem Willen Gottes 100% entsprechen. Der Heilige Geist wird nie was beten, was dem Willen Gottes nicht entspricht. Also lasst uns immer und immer im Geist beten, wenn wir eine Gebetszeit haben. Und in allem anhalten und flehen. Flehen ist auch eine Art von Gebet. Ich kann das auch alles nicht bis ins Detail beschreiben und auch die Unterschiede nicht in allem erklären. Aber es gibt ein flehendes Gebet, was aus Verzweiflung kommt, was der Heilige Geist mit Verzweiflung gepaart uns beten lässt. Das ist was anderes als Fürbitte tun. Es gibt Situationen, wo man sagt, wenn das jetzt hier nicht so ausgeht, wie Gott das will, geht alles kaputt. Oder solche Situationen kennen wir doch manchmal, auch im Gemeindekontext. Wenn du hier nicht eingreifst, Herr, wir haben keine Chance. Da kommen wir ins Flehen vor Gott. Oder das geht bis dahin, was Paulus schreibt, ihr Galater, um die ich abermals Geburtswehen habe, dass Christus endlich in euch Gestalt annimmt. Das kann uns komplett ergreifen, dass wir so vor Gott sind. Oder von Jesus steht geschrieben, dass er in den Tagen seines Fleisches, das steht im Hebräer 5, Vers 7, der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Also Fürbitte, Flehen oder wie zu einer Geburt. Na, die Frauen, die eine Geburt durchgebracht haben, die wissen, was das ist. Da geht es um alles oder nichts, bis die Geburt endlich dann durch ist, bis das Kind endlich geboren ist. Ich durfte dabei sein und meine Frau bewundern dabei, als sie Kinder geboren hat. Da geht es nur noch in eine Richtung. Das Kind muss geboren werden, egal. Und diese Art von Gebet, die erregt der Heilige Geist auch manchmal an. Und da kann es auch passieren, man schreit im Gebet. Vor Verzweiflung oder vor Intensität, weil man weiß, es gibt nur noch eine Richtung. Es muss durchkommen, was Gott will. Und da bietet sich natürlich an, dass man nicht von anderen Leuten gehört wird. Ja? Ist so, wirklich. Beim Schreien, meine ich. Ja, genau. Also das war eher was ich aus dem persönlichen Gebetsbereich kenne, dass ich wirklich zu Gott geschrien habe. Also was alles, was die Stimme hergibt. Aber das ist gut so. Das hat auch was mit Demut zu tun, hat damit was zu tun, dass wir als Geist, Seele und Leib auch eine Einheit sind. Dass wir nicht über etwas befinden, sondern was wir Teil dessen sind, was Gott tut. So, also das zum Thema Fürbitte. Beten im Geist. Geistlicher Kampf. Da möchte ich mal, ich weiß jetzt natürlich nicht ganz genau, was der Hans-Jürg gestern schon geredet hat, aber wenn, dann ist es eine gute Wiederholung, dass wir darin festigen. Also gerade da wollen wir zu Hause auch bei uns zunehmen und lernen. Gott hat uns das auch ein Stück für dieses Jahr als Verheißung gegeben, dass wir da auch was zurückgewinnen als Gemeinde im geistlichen Kampf, Dinge für Gott einzunehmen, was wir schon mal stärker hatten, als wir es jetzt haben. Geistlicher Kampf zunächst. 1. Korinther 9, Vers 26. So, muss ich mal finden. 1. Korinther 9, Vers 26. Der erste Feind, der bekämpft werden muss, ist die eigene alte Natur. Paulus sagt selbst, fangen wir mit dem Vers 24 an. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. Also dort gibt es einfach die Disziplinierung der alten Natur, die zwar durch die Taufe begraben wurde und trotzdem das immer wieder vorgehalten bekommen muss, dass er auch tot ist und nichts zu melden hat. Dann 2. Korinther 10, Vers 4 bis 6. Da steht: Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Für Gott, zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Also die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Deswegen müssen wir da vorneweg einen Kampf gegen die Regungen unserer alten Natur geführt haben. Dann kämpfen wir mit geistlichen Waffen. Und das Gegenteil von den Fleisch, das finde ich so schön, dass die Gegenüberstellung. Hier steht nicht, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern geistlich, sondern mächtig. Fleischliche Waffen haben im geistlichen Kampf gegen Mächte der Finsternis aber überhaupt keine Kraft. Ärger, Zorn, Unwillen, Unvergebenheit, Bitterkeit, Rache, all diese fleischlichen Waffen haben gar keine Kraft gegen Mächte der Finsternis. Ganz im Gegenteil, sie geben den Mächten Kraft. Aber das Gegenteil davon, die Waffen sind mächtig für Gott, seine Waffen. Zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das bedeutet, in einem geistlichen Kampf bringen wir Situationen unter die Herrschaft von Jesus, entreißen Situationen der Herrschaft der Finsternis und bringen sie unter die Herrschaft von Jesus. Wir haben manchmal, wenn ein Team von uns in einem Einsatz war, ich erinnere mich zum Beispiel lebhaft an eine Situation, da war ein Team in eine Evangelisation im Südsudan mit. Dort hatten wir zu Hause regelmäßige Gebetszeiten und da haben wir auch regelmäßig geistlichen Kampf geführt gegen die Mächte, die dort vor Ort Evangelisation behindern wollten und auch behinderten. Und ganz besonders waren es religiöse Mächte. Sprich, Mächte von diesem Geisterglauben dort, aber auch Mächte von Katholizismus, die den Menschen weisgemacht haben, sie würden Jesus kennen, obwohl sie ihn überhaupt nie verkündigt bekommen haben. Und solchen Mächten haben wir im Geist widerstanden, im Gebet, indem wir die Wahrheit Gottes, die Rechte Gottes ausgesprochen haben. Geistlicher Kampf heißt am Ende, dass wir gültiges Recht, was von Gott aus ewig gültig ist, für eine bestimmte Situation durchsetzen. Wir können keinen geistlichen Kampf führen, wo es kein Recht gibt. Wir können zum Beispiel nicht, wenn Gott zur Umkehr ruft, mit dem geistlichen Kampf die Sünde wegtun. Da braucht es Umkehr und das Blut von Jesus, was von der Sünde reinigt. Aber wenn dort Menschen sind, die gereinigt sind, die von dem Blut Jesu gereinigt wurden, dann verkünden wir den Mächten: Hier ist Gottes Reich, diese Leute gehören Jesus. Gott hat seinen Sohn gesandt, dass jeder Mensch gerettet werden kann. Das ist gültiges Recht. Und auf dieser Rechtsgrundlage gebieten wir jetzt in Jesu Namen, dass diese Mächte schweigen, dort nicht mehr stören, zurückgedrängt werden und Menschen freigeben, dass sie das Evangelium hören können. Also wir gehen immer von einer rechtlichen Vorstellung aus, von einer göttlich-rechtlichen Vorstellung, und die setzen wir im Glauben durch den wir das aussprechen und in Jesu Namen beten. Dazu den Psalm 149. Aller Kampf, in dem in den Psalmen von die Rede ist, ist ein geistlicher Kampf. Es wird niemand mehr umgebracht heutzutage, sondern dieser Kampf richtet sich gegen Mächte der Finsternis, gegen die Weltbeherrscher dieses Zeitalters, so wie es im Epheserbrief steht, wie ihr bestimmt gestern Abend auch gehört habt. Psalm 149, ab Vers 1, den lesen wir komplett, der ist nämlich nur 9 Verse lang. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel, freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen jauchzen über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen, beim Tamburin, mit Tamburin und Zither sollen sie ihm spielen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. All das gehört zum geistlichen Kampf. Wir beten den Herrn an, wir sehen ihn an, wir sind begeistert über ihn, wir freuen uns über ihn. Wir haben eine demütige Haltung. Jubeln sollen die Frommen in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. Also wir sind voller Begeisterung über Gott selbst, über das, wer er ist. Teil 2 im Vers 6. Und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja. Und besonders in dem Vers 9, das schon aufgeschriebene Gericht, das sind die Rechtstreutsachen, die Gott durch Jesus geschaffen hat, dass sein Opfer gültig ist. Im Wort Gottes steht, dass der Satan unter den Füßen von Jesus zertreten ist. Im Wort Gottes steht, dass Jesus dem Satan alle Macht genommen hat. Und das ist eine jetzt schon gültige Tatsache, die wir an dem Punkt, wo wir von Gott darauf hingeführt werden, für diese Situation durchsetzen, durch unser Gebet. Und das alles gepaart, indem wir immer mehr auf den Herrn schauen, als auf die Mächte der Finsternis. Das wird nochmal vertieft in einem Text im Jesaja Kapitel 30. Da steht Vers 27 bis 33. Siehe, der Name des Herrn kommt von weit her, mit seinem brennenden Zorn und wuchtigem Auffahren. Seine Lippen sind voller Grimm, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer, und sein Atem wie ein überflutender Bach, der bis an den Hals reicht, um die Nationen zu schwingen mit dem Schwingsieb des Nichts und einen irreführenden Zaum an die Kinnbacken der Völker zu legen. Das ist gewaltig, und das will ich auch nicht im Detail auslegen, weil ich da auch noch zu wenig Einblick habe, was es im Detail bedeutet. Auf jeden Fall, in Gott ist Macht, kann man zusammengefasst über diese ersten Verse sagen. Und jetzt wird was geschrieben über uns oder über sein Volk. Vers 29. Das Lied werdet ihr auf den Lippen haben, wie in der Nacht, in der das Fest gefeiert wird. Und Freude im Herzen, wie der, der unter Flötenspiel hinaufzieht, um auf den Berg des Herrn zu kommen, zum Felsen Israels. Dann wird der Herr hören lassen die Hoheit seiner Stimme und sehen lassen das Niederfahren seines Armes mit wütendem Zorn und einer Flamme, verzehrenden Feuers, unter Platzregen und Wolkenbruch und Hagelsteinen. Ja, von der Stimme des Herrn wird Assur zerschlagen, wenn er mit dem Stock dreinschlägt. Boah, das ist gewaltig. Wir haben einen gewaltigen Gott. Gott ist kein Spielzeug. Gott kann mit wem er will umgehen, wie mit einem Spielzeug. Er selbst ist mächtig. So, und jetzt Vers 32. Und es wird geschehen, jeder Hieb der Zuchtrute, die der Herr auf es niedersausen lässt, erfolgt unter Tamburin und Zitterspiel. Das heißt, während er erhoben und erhöht wird, während sein Name angebetet wird, während wir in der unsichtbaren Welt bekannt machen, wer er ist, währenddem übt er Gericht an seinen Feinden. Das ist die Mechanik des geistlichen Kampfes in sich. Wir erheben den Herrn und er richtet seine Feinde. Und wir verkünden das Gericht in die entsprechende Situation hinein, dass die Situation sich dem Willen Gottes beugen muss. So, Psalm 18 noch dazu. Vers 4. Gepriesen rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Mein Teil, ich preise den Herrn, ich verkündige, ich proklamiere, wie er ist. Gepriesen rufe ich zum Herrn. So werde ich von meinen Feinden gerettet. Zuletzt Jakobus 4, ganz bekannt, Vers 7 bis 8. Auch unser Teil im geistlichen Kampf, ab Vers 6. Er gibt aber desto größere Gnade, deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Also wir haben den Auftrag, dem Teufel zu widerstehen und die Verheißung, dass er vor uns fliehen wird. Zuvor steht, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Der Teufel ist stolz im Kern seines Wesens. Und wir können natürlich schlecht mit einer stolzen Haltung dem Stolz widerstehen. Das heißt, wenn wir uns unter die Hand Gottes demütigen, wenn wir eine Haltung von Demut ihm gegenüber haben, dann stehen wir auf der entgegengesetzten Seite des Teufels und können ihm widerstehen. Mit einer stolzen Haltung würden wir uns selbst widerstehen müssen. Und Gott widersteht uns schon. Da können wir nicht geistlich kämpfen. Okay, bis dahin. Wir hatten es vorhin schon mal, Elia hat gebetet, dass es nicht regnet auf der Erde, 3 Jahre lang. Ein Beispiel, was ich bei Derek Prinz gelesen habe, er war in Nordafrika im Zweiten Weltkrieg und die deutschen Truppen, die ja seine Feinde waren, als Teil der britischen Armee, waren auf dem Vormarsch und die britische Armee war in einem moralisch desolaten Zustand. Die Offiziere selbst haben, da ging es um Wasserrationen, die haben das mindestens 10-fache an Wasser von dem verbraucht, was die allgemeine Zuteilung der Soldaten war. Und insgesamt war die Moral der Truppe am Boden. Keiner hatte mehr Lust zu kämpfen, alle wollten bloß noch irgendwie das Ding beenden und die deutschen Truppen sind immer weiter vormarschiert. Und vom Heiligen Geist inspiriert hat Derek Prinz gebetet, dass Gott die Leitung, die Führung dieser Armee austauscht. Und es gab verschiedene Zufälle, in Anführungsstrichen, dass am Ende dort ein General eingesetzt wurde, der gottesfürchtig war und der mit Selbstdisziplin und Vorbild die Truppen wieder auf Vordermann gebracht hat. Und am Ende hatten dann die britischen Truppen in dieser Region den Sieg über die deutschen Truppen. Durch das Gebet eines jungen Mannes, der während seiner Armeezeit dort zum Glauben gekommen ist. Er hatte eine Offenbarung über den Willen Gottes, in dieser Situation zu beten. Und dementsprechend hat er gebetet und dementsprechend hat Gott gehandelt. So weit kann unser Gebet reichen, wenn es in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist. Geschichtliche Ereignisse. Es war der Wille Gottes und er hat das Gebet gebraucht, damit es dort eine Wende gibt. Und angesichts der Macht und Autorität, die wir durch Gebet haben, müssen wir uns vor der Versuchung von Missbrauch einfach hüten. Jetzt komme ich nochmal auf das Thema seelische Gebete. Gott hat Verheißung gegeben, dass er Gebet erhört. Und ich weiß, dass es leider eine Tatsache ist, dass Menschen den Eigenwillen ihrer Seele in dem Leben anderer verwirklichen wollen und benutzen dazu etwas, was sie Gebet nennen. Das ist aber nicht Gebet im biblischen Sinne. Also wenn, es ist ein konstruiertes Beispiel, ich bin in Beispiele konstruieren immer nicht so gut, das hinkt immer mal ein bisschen, aber es gibt zum Beispiel, kann sein, dass es Eltern gibt, die ihr Kind an sich binden wollen. So was gibt's. Ich habe das selber Gott sei Dank nicht erlebt mit meinen Eltern, aber ich habe es schon gesehen bei anderen. So, angenommen die Kinder, das Kind plant jetzt, hat jemand kennengelernt, die planen zu heiraten und wegzuziehen. Und den Eltern gefällt das nicht. Rein menschlich. Kann ich nachvollziehen. So. Und dann sagen, oh Herr, lass sie doch erkennen, wie gut sie es hier haben. Oh Herr, lass doch erkennen, dass das falsch ist, von hier wegzugehen. Lass doch erkennen, dass bei der Mutter am Tisch das besser ist als sonst irgendwo. Lass doch meinen Schwiegersohn erkennen, dass ich eigentlich seine bessere Mutter bin und nicht, dass er dort wohin zieht. Oder zum Beispiel, dass, weiß nicht, kann vielleicht auch Väter betreffen, aber meistens betrifft es manchmal die Mütter, die in ihrem mütterlichen Überschwang einen Sohn an sich binden wollen und die dann beten könnten beten, lass doch meinen Sohn die gute Beziehung zu mir nicht aufgeben. Lass uns doch weiterhin die vertraute Einheit haben, diesen tiefen Austausch, den wir immer gepflegt haben. Sorg doch dafür, dass seine Frau das nicht zwischen uns kaputt macht. Das ist ein bisschen derb jetzt, ne? Aber das sind jetzt mal plumpe Beispiele für seelische Gebete. Der Heilige Geist wird uns, ich denke, ein Gespür dafür geben. Und ich denke, fast jeder von uns ist auch schon mal mit dieser Art von Gebet oder Haltung in Berührung gekommen. Das sind nicht Gebete, wo man den Willen Gottes gesucht hat und von daher in Freiheit betet, sondern da will man etwas für sich erreichen im Leben von anderen Menschen. Und da steht es im Sprüche 28, Vers 9, da steht, wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Also das ist ein heftiges Wort. Und seelische Gebete, das habe ich bei Derek Prinz gelesen, das kann ich auch durch eigene Erfahrung bestätigen, verklingen nicht im luftleeren Raum, sondern Mächte der Finsternis bekommen damit Anrecht, Unheil zu wirken. Seelische Gebete sind oft auf der Basis von Verletzungen, von zwischenmenschlichen Verletzungen. Herr, lass doch XY erkennen, wie sehr er mich verletzt hat und endlich sich bei mir entschuldigen. Das ist definitiv ein seelisches Gebet, weil die Bibel uns auffordert, dass wir vergeben oder um Vergebung bitten. Darüber hinaus geht es uns quasi nichts an, was uns als Person betrifft. Oder schau mal, wie XY sich benimmt, lass ihn doch merken, dass es so nicht geht. Das ist ein Beispiel dafür, dass wir merken, jemand liegt daneben, dass wir sagen, du, pass mal auf, ich habe dich jetzt bei der Sache beobachtet und ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber für mich wirkte das so, als passt das so nicht. Das ist ein normales Gespräch. Und wenn man das in ein Gebet verpackt, wird es ein seelisches Gebet, was entweder nichts oder Schlechtes bewirkt. Und solche Gebete sind dem Herrn ein Gräuel. Die kommen bei ihm nicht an, können aber von Finsternis missbraucht werden oder gebraucht werden, um Unheil zu stiften. Und das kann am Ende etwas sein, was Richtung Zauberei geht. Weil sowas kann eine Wirkung haben. Es ist möglich, dass Menschen ihren Willen anderen aufdiktieren, indem sie geistliche Mächte in Bewegung setzen, dämonische Mächte in Bewegung setzen, durch das, was scheinbar Gebete sind. Und wenn wir selber von so einer Maßnahme betroffen sind, dass wir das Objekt des Gebetes sind, müssen wir einen ganz klaren Schnitt machen, muss ich sagen, in Jesu Namen, dem widerstehe ich, das ist nicht von dir, entspricht nicht deinem Willen über meinem Leben, ich weiß das weg und widerstehe dem Satan in Jesu Namen an dieser Stelle. Selbst wenn es sehr fromme Menschen sind, die ihren seelischen, eigenwilligen Wunsch in deinem Leben verwirklichen wollen. Aber da braucht man den Heiligen Geist zur Unterscheidung und da braucht es auch mal einen Austausch mit Leuten, die klar denken. Also, seelische Gebete gibt es und die sind dem Herrn ein Gräuel und das kann bis hin zu Zauberei gehen. Es gibt so im Jakobus steht das nochmal, wenn es aus menschlicher Weisheit ist, ist eine seelische, irdische, teuflische. Also gibt es eine Abwärtsspirale, wenn man sich in dieses Ding hineinbegibt. Dem steht entgegen, dass wir den Willen Gottes und die Perspektive und die Aussicht Gottes sehen für Menschen. Und da kommen wir am leichtesten hin, wenn wir zuerst danken. Wenn wir für die guten Gedanken Gottes über dem Leben eines Menschen dankbar sind, dann haben wir die Aussicht, richtig zu beten. Und dann wird es auch dem Herrn gefallen. Dann kann auch Humanismus eine Quelle von seelischen Gebeten sein. Zum Beispiel, wenn der Heilige Geist zu geistlichem Kampf anleitet. Der humanistisch-seelischen Natur gefällt Kampf nicht, weil es muss alles lieb und im Frieden sein. Und ein humanistisches Gedankengut kann Ansorgen im geistlichen Kampf sabotieren und behindern. Dem steht gegenüber, dass wir das Wort Gottes kennen, dass wir wissen, wie Gott über Situationen und über Dinge denkt und können dementsprechend beten und lassen uns vom Heiligen Geist leiten. So, jetzt gibt es nochmal einen Abschnitt zu dem Thema, was sind denn Voraussetzungen, dass Gott unsere Gebete erhören kann? Und was sind auch Hindernisse dafür? Jetzt gehe ich einfach mal der Reihe nach durch. Das ist mal Hindernis und mal Voraussetzung. Markus im Kapitel 11, Vers 25. Oh, nehmen wir mal den Vers 24. Den habe ich nämlich vorhin extra bewusst ausgelassen. Markus 11, Vers 24. Da steht, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. So eine starke Verheißung. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Damit auch euer Vater, der an den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Also nicht vergeben ist ein Hindernis, dass wir über Gottes Gedanken empfangen können. Und speziell, wenn wir für eine Person Fürbitte tun und haben nicht zuvor vergeben, wenn wir eine Verletzung von dieser Person erfahren haben, Bitte betet nicht. Wir müssen erst vergeben, dann können wir überhaupt klar blicken, dann können wir auch richtig beten. Dann können wir vom Willen Gottes aus beten. Auch insgesamt immer vergeben, wenn jemand an uns schuldig geworden ist. Das ist ganz besonders wichtig bei Gebeten in Konfliktsituationen, aber auch allgemein. Also alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt. Damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretungen vergebe. Dann Jakobus 5, Vers 15 bis 17. Da geht es darum, dass wenn jemand krank ist, er die Ältesten der Gemeinde rufen soll, dass sie für ihn beten sollen und mit Öl salben. Da steht Vers 15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also zwei Voraussetzungen, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Buße tun ist eine Voraussetzung, dass Gebet wirksam werden kann. Dann 1. Petrus 3, Vers 7. Geht es um das Verhältnis von Männern und Frauen miteinander? Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen, bei den Frauen, mit Einsicht als einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also für Männer ist eine Bedingung, dass ihre Gebete erhört werden, dass sie ihre Frauen ehren. Finde ich stark. So praktisch ist Gott. Wollen wir, dass unsere Gebete erhört werden, dann ehren wir unsere Frauen. Dann Hebräer 5, Vers 7 bis 8. Hatte ich vorhin schon mal den Vers zitiert, den ersten Teil. Wird über Jesus geschrieben. Der hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Beziehungsweise woanders steht noch Vers 8 dann, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Also Gehorsam und Ehrfurcht vor Gott ist auch eine Voraussetzung dafür, dass wir richtig beten können und dass auch Gott unsere Gebete erhört. Er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Dann braucht es gereinigte Motive im Gebet. Jakobus 4, Vers 3. Irgendwie ist bei Jakobus viel zum Gebet, merke ich gerade. Immer wieder kommt er. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. So, das müssen wir einfach mit zur Kenntnis nehmen, dass es Dinge gibt, die Gott nicht erhören wird, weil sie einfach der Lust unserer menschlichen Natur entspringen und mit seinem Willen nicht viel zu tun haben. Wobei ich ganz sicher bin, dass uns Gott gerne etwas gibt, wenn wir ihn um etwas bitten. Auch um Dinge, die äußerlich sind, die materiell sind oder die jetzt nicht zwingend zum Überleben nötig sind, gibt uns Gott alles immer gerne. Aber es gibt auch etwas, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel, gibt es Gemeinden, für die ist es wichtig, das größte Gebäude in der Stadt zu haben oder ein möglichst großes Gebäude zu haben, deren Glaubensaktion ist es, das größtmögliche Gebäude zu haben. Leider gibt es das wirklich, dass es darum viel Gebet und viel Glaubenskraft und Opfern darum dreht, ein möglichst großes Gebäude zu haben. Es kann sein, dass es Gott geben will, es von ihm verheißen ist. Und es kann genauso sein, dass es dem Motiv, etwas darstellen zu wollen, entsprungen ist. Das wird Gott nicht erhören. Beziehungsweise, wenn sie es dann schon haben, wird es Riesenschwierigkeiten mit sich bringen. Zum Beispiel, das wäre ein Beispiel, wo die Motive nicht rein sind, wenn um Dinge gebetet wird. Ja. Oder aus dem Psalm 66, Vers 17 bis 20, da wird beschrieben, wenn ich in meinem Herzen auf Götzendienst abgesehen hätte, würdest du meine Gebete nicht erhören. Also einfach, dass wir den Heiligen Geist checken lassen. Geht's uns? Sind wir frei vor dem Herrn? Oder wollen wir etwas darstellen, wenn wir um etwas bitten? Oder entspricht es einfach nur meiner alten Natur? Oder ist es etwas, was Gott mir gerne gönnt und ich bete darum? Wir sollen ruhig, mutig und kühn sein und nicht verschämt und kleinlich, auf jeden Fall. Aber trotzdem brauchen wir dass wir es zulassen, dass der Heilige Geist unsere Motive checkt. So, jetzt gehen wir nochmal zu der Markus-Stelle als letzten Abschnitt von diesem Teil. letzter Abschnitt vom Kaffee trinken. Markus Kapitel 11, Vers 25 nochmal. Vers 24. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also hier ist die starke Betonung darauf, dass wir glauben sollen, wenn wir um etwas bitten. Also Glaube ist definitiv eine Voraussetzung dafür, dass wir etwas von Gott empfangen. Jesus fragte auch mal, glaubst du? Und derjenige, der geheilt werden sollte, sagte, ja, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Also Glaube ist etwas, was existenziell nötig ist, dass Gebete erhört werden können. Und da gibt es meiner Meinung nach ein paar Missverständnisse drüber. Es hat sich eine Lehre entwickelt, die richtigerweise betont, dass wir ohne Glaube von Gott nichts empfangen können. Schreibt auch wieder, Jakobusbrief, ein Zweifler ist hin und her gerissen, ein solcher denke nicht, dass er etwas von Gott empfängt. Also das Wort ist ganz klar, ohne Glaube werden wir nichts empfangen. Es gibt aber eine Art von Glauben, der zu einer Technik werden kann. Ich muss nur die richtige Proklamation jeden Tag machen, darf nie zugeben, dass ich krank bin. Jemand hat zum Beispiel eine Grippe, liegt im Bett und hat Kopfschmerzen, der Kopf ist 10 Meter breit und hämmert und er kann nicht aufstehen. Und jemand sagt, oh, wie geht denn dir's? Oh, preis dem Herrn, ich bin gesund. Aus Angst, ein falsches Bekenntnis zu machen. Man darf kein falsches Bekenntnis sagen, weil dann ist das eine Proklamation von Unglauben. In der Bibel schreibt Paulus, ich ließ den und den krank zurück. Er war krank zum Sterben, aber Gott sei Dank, er hat ihn wieder gesund gemacht. Wenn wir nicht mehr Dinge ehrlich benennen, wie sie in der Tatsache sind, dann ist der Glaube, wird der Glaube zu einer Art Technik. Also ganz besonders, es gibt natürlich das Wort, dass das, was wir aussprechen, eine totale Bedeutung hat. Und unsere Proklamationen sind wichtig. Und wer ständig über sein Leben proklamiert, ich sterbe sowieso mal mit 50, die Wahrscheinlichkeit, dass er mit 50 stirbt, ist sehr, sehr hoch. Da dürfen wir aber nicht draus machen, dass wir nicht ehrlich sagen können, wie es ist und wie es uns geht, aus Angst ein negatives Bekenntnis zu machen. Dann wird Glaube zu einem Aberglaube. Wenn jemand zu krank im Bett liegt und jemand fragt, wie geht dir's? Und er sagt, oh, ich bin krank. Kannst du mit mir zusammen beten? Mir geht's so schlecht, mir geht's richtig dreckig. Dann sagen wir, ja komm, wir kommen zu dir, Herr, und wir beten um deine Gegenwart, um deine Gnade. Und dann baut der Heilige Geist Glauben auf und wir sagen, wir beten in diesem Namen, dass du geheilt bist. Das ist ein Glaube, der vom Heiligen Geist in uns erschaffen und erzeugt ist, der gesund und richtig ist. Wenn jemand an das Krankenbett kommt und derjenige sagt, oh, mir geht's total dreckig, mir geht's so schlecht, mir ist übel, ich habe Kopfschmerzen, ich kann nicht mal aufstehen, ist elend. Und er sagt, das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht sagen. Bekenne nicht so ein negatives Bekenntnis. Du musst bekennen, ich bin geheilt und ich bin gesund. Diese Art Glauben, die sich in dieser Charakteristik zeigt, hat nichts mit dem biblischen Glauben zu tun. Biblischer Glauben kommt aus Offenbarung über Gottes Gedanken für eine Situation. Als Jesus bei Lazarus stand, vor dem Grab, wusste er, dass Gott ihn auferwecken will. Er hatte es durch Offenbarung empfangen. Er musste sich das nicht einreden, er musste sich nicht aufpumpen mit viel Proklamationen. Er wusste durch Offenbarung, dass Gott ihn heilen würde. Darum hat er gesagt, er schläft nur. Darum ist er auch erst später hin, weil er wusste, dass Gott ihn auferwecken will. Dieser Art Glauben ist aus Beziehung mit Gott. Und diese Beziehung mit Gott, die kann man nicht anwenden wie eine Technik. Die Beziehung mit Gott entsteht durch Vertrautheit, durch Umgang, durch viel Zeit im persönlichen Gebet, durch viel Zeit mit Jesus in gedruckter Form, nämlich dem Wort Gottes. Aus diesem Bereich entsteht Offenbarung, entsteht dieser Art Glauben, die Autorität hat, dass Dinge geschehen. Also wir sollten auch ehrlich sein und nur in Anführungsstrichen im Glauben das beanspruchen, wofür wir wirklich Glauben von Gott empfangen haben. Und dann natürlich kühn sein. Also es gibt so einen Unterschied zwischen Glauben als angewandte Technik, wo man alles richtig machen muss und dann funktioniert es, und Glauben aus Offenbarung über die Person Gottes, über seine Absichten, über seinen Charakter und über Offenbarung auch seiner konkreten Absichten in einer speziellen Situation. So, und dieser Glaube kommt hierher. aus diesem Luxus, den wir haben, dass wir die gesamte Offenbarung Gottes in gedruckter Form lesen können. Wie gut haben wir es? Wir müssen niemanden fragen und abschreiben. Wir brauchen es nur zu kaufen. Wir können es uns alle leisten und können es lesen. Daraus kommt Glaube, der wahr ist, der auf den wahren Tatsachen beruht und nicht auf Selbsteingebildeten. Daraus kommt Glaube, der sich auf die Offenbarung über den Charakter Gottes bezieht und auf seine Absichten. So, letzter Abschnitt vom Kaffee trinken, das gehört noch mit dazu, zu den Hindernissen bzw. Voraussetzungen für Gebetserhörungen. Was kann Gebet nicht? Du kannst noch so viel beten in einer Situation. Das Gebet ersetzt nicht eine Entscheidung. Man kann in einer Situation noch so viel beten, wenn es dran ist, eine richtige Entscheidung zu treffen, wird das Gebet die richtige Entscheidung nicht ersetzen. Gebet ersetzt auch nicht, dass wir dem Herrn gehorsam sind. Es gibt einfach Dinge, wo es wichtig ist, dass wir dem Herrn gehorchen. Fehlt mir jetzt das Beispiel, es kommt bestimmt noch. Und das Dritte hatte ich schon erwähnt, durch Gebet kann man kein Gespräch ersetzen. Ne? Wenn ich Beziehung mit einem Menschen pflegen möchte, muss ich mit ihm sprechen, muss ich mit ihm reden. Wenn ich ihn loben möchte, muss ich ihm das sagen. Und wenn ich ihn korrigieren möchte, muss ich das auch in Liebe und Geradheit und mit einem guten Willen, mit Worten tun im Gespräch. Gebet ist, dass ich den Weg bereite, dass für die Person der Wille Gottes geschieht. Ich habe eine Vorstellung, eine Offenbarung, wo Gott ihn mal hinhaben will. Darüber freue ich mich, dafür danke ich dem Herrn und dafür bete ich. Aber das, was ich mit einem Menschen zu bereden habe, muss ich im Gegenüber besprechen. Ein Beispiel dafür ist der Paulus. Er hat intensiv für seine, in Anführungsstrichen, Gemeinden gebetet. Da gibt es das machen wir jetzt nicht an dem Wochenende, eine ganze lange Liste von Beispielgebeten, wie Paulus für die Gemeinden betet. Es ist hochinteressant, da können wir viel davon lernen. Immer mit Energie, mit Einsatz, mit Dankbarkeit, mit Perspektive, mit Aussicht. Aber alles, wo er sie lehren möchte und wo er sie korrigieren möchte und ermutigen möchte, hat er alles sich den Federhalter in die Hand genommen und hat alles fein geschrieben oder schreiben lassen und ihnen richtig eins zu eins mitgeteilt.
Ich hatte gerade das Gefühl, dass ihr das nicht so verstanden habt, wo der Jan gesagt hat, dass das Gebet nicht eine Entscheidung ersetzt. Und bei mir war das so, wo ich mich 2007, wo ich es anerkannt habe, dass ich Gott brauche, da habe ich in der Bibel gelesen, und also wo Saul zum König gesalbt werden sollte, und er ging dort lang und da gab Gott ihm einen neuen Geist. Ich sagte, wow, das will ich auch haben. Und dann habe ich gesagt, Herr, mach das doch, gib mir doch einen neuen Geist, gib mir eine neue Ansicht. Du bist ja Gott, du kannst es ja machen. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich realisiert habe, dass, also es war dieses Gebet, ja, Gott kann es ja machen, gib mir eine neue Ansicht, gib mir einen neuen Geist, veränder mein Herz, dann ist alles schön und alles ist gut. Dann habe ich keine Anstrengung. Und es hat aber auch Gespräche mit Geschwistern gebraucht, um zu erkennen, okay, man muss umkehren. Also man muss aktiv einen Schritt machen. Weiß ich nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel war.
Ich denke, ja. Ich habe eine Frage, und zwar in Bezug auf diesen Glauben und das Proklamieren. Wenn ich jetzt krank bin und aber sage, also das Wort Gottes nehme und sage, danke Herr, in deinen Wunden ist mir Heilung gegeben, ja, dann habe ich zwar die Schmerzen, das ist ja das Realistische, aber trotzdem nehme ich dieses Wort Gottes ja im Glauben und spreche etwas aus, was ja so noch nicht zu fühlen ist, will ich mal sagen. Ja,
ja, absolut.
Das kann man ja dann schon machen.
Das ist genau das Richtige. Ja? Ja. Zu sagen, Herr, dein Wort sagt, ich bin durch die Wunden von Jesus geheilt und ich will das empfangen, ich will, dass es wirksam ist. Und das proklamiere ich immer und immer wieder, das ist richtig. Ich meine dieses, dass man sich nicht mal mehr getraut zu sagen, ich habe Schmerzen. Oh ja, nee, darfst du nicht sagen. Ich habe sowas echt schon erlebt. Nicht nur einmal. Ja, das meinte ich damit. Das ist absolut richtig. Wir haben das Wort und das Wort muss ja das erschaffen, was es sagt. Deswegen müssen wir es immer und immer wieder aussprechen, auch in Bezug auf Heilung. 100%, so beten wir auch. Wir haben so viel Heilung schon auch sehen dürfen, die Gott gewirkt hat. So viel Heilung. Wir halten uns oft auch mit den Situationen auf die wir keine Antwort haben, warum eine Heilung nicht stattgefunden hat. Und es gibt Situationen, da gibt es Gründe dafür, und es gibt Situationen, da sind die Gründe im Verborgenen. Aber wir haben auf der anderen Seite, ich denke alle, schon so viel Heilung von Gott gesehen, dass Menschen von schwerer Krankheit geheilt wurden. Und wir sollen natürlich das Wort glauben und bekennen und anwenden und proklamieren. Aber ich denke, ihr versteht vielleicht, dass wenn es dann überschlägt in, du musst alles richtig machen. Wenn du nicht geheilt bist, dann hast du irgendeinen kleinen Fehler in deiner Anwendung gemacht. Hat nichts mit Glauben zu tun. Hast du nicht genug gebetet? Haben wir eigentlich sowieso nie. Ich habe nie genug gebetet. Aber Gott bezahlt nicht für Leistung. Gebet ist nicht eine Leistung, für die Gott irgendwann bezahlt, sondern Gebet ist Pflege von Beziehung zuallererst. Amen.